Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Über zwei spannende Theaterpremieren werden wir in dieser Sendung sprechen. Die eine ist prominent besetzt, unter anderem mit August Diehl und Constanze Becker. Ein Jasmina-Reser-Abend am Berliner Ensemble. Und die andere, die spielt in Wien, der Stadt Sigmund Freuds. Und um ihn und sein Werk Traumdeutung geht es in der Uraufführung am Burgtheater. Dann gibt es eine lustige, aber auch anscheinend fruchtbringende Kollabo, um mal im Jargon derjenigen zu bleiben, die zum Beispiel Fans von K-Pop sind. Die erfolgreichste Band aus Südkorea. Die heißt BTS und sie finanziert nun weltweit Kunst- und Performance-Reihen in großen Museen, unter anderem auch im Berliner Martin-Gropius-Bau. Und wir werfen einen Blick auf die Neuheiten bei der Im Cologne, der Möbelmesse in Köln. Rund um die Welt werden sie gespielt, die Stücke von Jasmina Reza, der Gott des Gemetzels, der wurde sogar verfilmt. Sie kann das, Boulevard und Gesellschaftskritik verquicken mit bösem Witz und pointierten Dialogen. Eine Freude, nicht nur für Schauspieler, sondern eben auch fürs Publikum. Am Berliner Ensemble feierte Jürgen Goschs legendäre Inszenierung vom Gott des Gemetzels gerade die 125. Vorstellung. Kunst in der Regie von Intendant Oliver Reese kam jetzt zum 100. Mal auf die Bühne. Und heute Abend, da folgte Andrea Breths Premiere von Jasmina Rezas Dreimal Leben, ein Erfolgsstück, das schon seit 20 Jahren an vielen Theatern zu sehen ist. Barbara Behrendt war dort am BE. Wirkt dieser Text denn noch genauso frisch wie vor 20 Jahren?
Na, es ist ja das Stück, das direkt nach Resas Welterfolg Kunst rausgekommen ist, dieser genialen, doppelbödigen Komödie. Und Dreimal Leben ist so eine Versuchsanordnung, die drei Varianten einer Situation durchspielt. Es ist verschachtelter. Es ist auch eine tolle Ausgangssituation, die dann aber nicht wirklich ausgereizt wird. Also aus dieser Idee hätte Resa, finde ich, noch größere Funken schlagen können. Und die Dialoge sind auch weniger pointiert und raffiniert. Die Situationen schaukeln sich fast unplausibel schnell zum Eklat hoch. Dafür ist es aber ausgestattet mit so einem philosophischen Grundgedanken, dass nämlich jede winzige Verschiebung, also jedes unachtsame Wort, jede Laufmasche Beziehungen und Leben verändern und Welten einstürzen lassen kann. Also das Universum ist hier so ein ganz fragiles Konstrukt, dessen Fortgang wir eigentlich alle mit beeinflussen. Und zu diesem existenziellen Blick passt dann eigentlich auch, dass hier zwei Astrophysiker, die das Personal bilden und ihre Ehefrauen. Und wie die Männer hier allerdings mit den Frauen reden und umgehen, das wäre dann heute doch in akademischen Kreisen kaum mehr vorstellbar. Da grapscht dann der erfolgreiche Wissenschaftler die Frau seines Kollegen an, lässt so Sprüche los wie, es müsste doch auch Frauen geben, die man von Zeit zu Zeit mal abschalten könnte. Und Andrea Breth macht dann auch eben nach diesen 20 Jahren, dieses Stück schon alt ist, das einzig Sinnvolle. Sie treibt es noch weiter. Sie lässt die Männer richtig brutal werden und die Frauen dieses Spiel dann auch nicht mehr mitspielen, sondern erleiden, erdulden. Also das fand ich einen guten Weg, zumindest mit dieser Unstimmigkeit umzugehen.
Vielleicht müssen wir noch mal kurz sagen, worum es eigentlich geht in diesem Stück Dreimal Leben. Das steht ja auch für drei Abende, kann man glaube ich sagen. Ne?
Genau, das ist eine einzige Situation, die mit nur geringfügigen Änderungen dreimal wiederholt wird. Zwei dieser Etüden enden dann im Eklat, die dritte in Einsamkeit und Depression. Diese Situation ist ein Abendessen bei Henri und Sonja. Henri hat so einen einflussreichen Kollegen eingeladen, der ihm bei seiner Beförderung behilflich sein soll und dessen Frau. Nur leider kommen die beiden einen Tag zu früh. Und so sitzt man dann sehr überrascht bei Chips zusammen, ist peinlich berührt und lässt sich volllaufen. Und der einflussreiche Kollege, der erwähnt dann eine neue Publikation, die womöglich Henris dreijährige Forschung völlig überflüssig macht. Und der reagiert eben in drei Varianten auf diesen mächtigen Kollegen.
Bin ich erledigt. Zwei Jahre Arbeit für die Katz. Jetzt muss ich mit meiner Arbeit wieder von vorne anfangen, um die Seine mit einzubeziehen. Ich werde ihn zitieren müssen.
Sie sind am Ende Ihrer Kraft, alter Freund, dass Sie ein solches Drama daraus machen.
Das war die unterwürfige Fassung. Jetzt kommt die zweite, die ist ein bisschen wurschtiger.
Wenn wir dieses Thema ein für alle Mal aus diesem Abend heraushalten könnten, wäre ich sehr dankbar.
Ach, Sie ängstigen sich wegen nichts und wieder nichts, Henri.
Ich ängstige mich überhaupt nicht. Sie haben mich über die Parallelität zweier Arbeiten aufgeklärt, Hilaire. Ich habe die Sache zur Kenntnis genommen, damit ist es für mich erledigt.
Ja, und die dritte und letzte klingt dann auch nochmal ganz anders.
Raoul soll mich zurückrufen.
Bestehen gute Chancen, dass wir uns ergänzen?
Ja, selbstverständlich.
Vertrauen wir auf die Vielfalt der menschlichen Gehirne.
Bravo.
werde Ihre Ergebnisse in meinen Artikel mit einbeziehen müssen, aber es könnte von Vorteil sein.
Gewiss. Ich finde Sie sehr in Form, Henri.
Müde, aber in Form.
Ja, und durch diese Verschiebungen wackelt dieses zerbrechliche Gefüge aus Machtabhängigkeiten und Erotik dann eben immer wieder auf neue Weise.
Das heißt, drei Akte, drei Abende, ja? So ungefähr.
Genau, es sind drei Szenen, die hintereinander weggespielt werden.
Mhm. Für Andrea Breth ist das ja auch vielleicht ein neues Terrain. Ne? Sie ist ja eher bekannt für so die großen Klassiker-Inszenierungen. Liegt ihr das, die Komödie?
Ja, sie hat schon auch Uraufführungen neuer Stücke bewältigt. Aber klar, sie ist schon eher bekannt für diese großen Klassiker. Und nein, es liegt ihr eigentlich nicht wirklich. Also in der Leichtigkeit der Reza-Komödien, da liegen ja immer so Diagnosen unter den Ängsten der Mittelschicht. Also der Firnis der Aufklärung ist total dünn. Und gute Reza-Inszenierungen sind eben immer solche, die unter der Komödie das Abgründige freilegen. Aber Andrea Breth hat eben immer das Bedürfnis, in der Leichtigkeit das Schicksalhafte zu finden, dieses Tragödienhafte. Und bei Reza braucht es eben beides. Es braucht den Komödienton, es braucht den Konversationston und es braucht dieses Gespür für den Firnis. Und bei Breth gibt es hier keine Komödie, es gibt keinen Konversationston, auch keinen Firnis mehr. Sie spielt, obwohl sie Reza vom Blatt spielt, eigentlich nicht Reza. Bei ihr ist alles von vornherein albtraumhaft, grotesk, finster, einsam. Alle sitzen wirklich von Minute eins an im Abgrund bzw. im einsamen Universum. Der ersten Szene sitzt Constanze Becker auf der tiefschwarzen Bühne alleine auf dem Sofa. Über ihr nur so eine fahle Stehlampe, die wie so ein weißes, kaltes Mondlicht da auf sie wirft. Und die Bühne von Raimund Orfeo Vogt besteht aus so zwei nebeneinander kreisenden Drehbühnen, wie zwei Planeten, die umeinander kreisen und sich ständig verfehlen. Und umso weiter wir in der Inszenierung dann fortschreiten, desto höher, schwärzer, galaktischer wirkt die Bühne durch die Lichtführung, desto einsamer, zombiehafter kreisen auch die Figuren umeinander.
Okay, jetzt haben Sie eine Schauspielerin schon genannt, Constanze Becker. Es waren ja große Schauspieler auf der Bühne heute, zum Beispiel August Diehl, Niko Cholonic und Judith Engel neben Constanze Becker. Eigentlich könnte man ja davon ausgehen, dass der Abend allein von denen sowieso schon getragen wird.
Also ihnen zuzuschauen ist schon wirklich ein Genuss. August Diehl ist ja zum ersten Mal seit seinem Studium überhaupt wieder auf einer Berliner Bühne zu sehen. Der gibt den erfolgreichen Hubert, so als diesen jovialen Kotzbrocken. Aber zuletzt spürt man da eben auch so eine existenzielle Einsamkeit durchschimmern. Und seine Frau Judith Engel ist dann ja so eine über die Stränge schlagende Alkoholikerin, die sich ihre Leere wegsäuft. Niko Cholonic schwankt immer so zwischen Brutalität und Unterwürfigkeit in seinem narzisstischen Anerkennungsbedürfnis. Einsam sind sie aber alle.
Mhm. Nochmal kurz ein Wort vielleicht zum Burgtheater oder sagen wir zu Andrea Breth, die bis vor kurzem ja am Burgtheater Hausregisseurin war und jetzt so vom neuen Intendanten Martin Kuge ja anscheinend ziemlich brüsk aufgekündigt wurde, diese Zusammenarbeit. Man kann sich ja dann vielleicht jetzt wieder freuen auf das Sprechtheater von Andrea Breth in Berlin, oder?
Ja, das kann man schon. Also schon allein deshalb, weil man am BE seit langem niemand diese Schauspieler so gut, so präzise hat führen sehen, mit so viel Stille und Zwischenräumen. Bei Breth stimmt handwerklich einfach immer alles. Das ist schon toll, das einfach dem zuzusehen. Ich hätte mir nur gewünscht, sie hätte sich ein anderes Stück ausgesucht.
Beim nächsten Mal.
Ja, weil das Stück einfach für so eine Tiefenbohrerin einfach nicht genügend hergibt. Und deshalb geht man am Ende dann doch ein bisschen unbefriedigt, auch ein bisschen ratlos aus diesem Abend. Man hat es tollen Schauspielern zugesehen, aber am Ende sind diese zwei Stunden fast ein bisschen zäh geraten.
Barbara Behrendt über die Premiere von Dreimal Leben am Berliner Ensemble heute Abend, unter anderem mit August Diehl. Und am morgigen Freitag ist die nächste Aufführung. Das Wiener Burgtheater haben wir eben schon mal erwähnt mit Andrea Breth, die dort bis letztes Jahr Hausregisseurin war. Inzwischen ist dort Martin Kuge Intendant. Der will die Burg öffnen, zu einem europäischen Theater machen. Die heutige Uraufführung stammt vom irischen Theaterduo Dead Center, an der Berliner Schaubühne schon mal mit Shakespeares Last Play begeistert aufgenommen. Und in Wien, der Stadt Sigmund Freuds, knöpft es sich jetzt Sigmund Freuds Traumdeutung vor, also eines der meistgelesenen Bücher des 20. Jahrhunderts.
Laut Freud sind alle Träume Wunscherfüllungen. Der Albtraum handelt also eigentlich von dem Wunsch, wieder ein Kind zu sein, das sich nicht schämt. Er handelt von der Rückkehr ins Paradies unserer frühen Jahre. Ist das wahr? Wollen wir wirklich alle wieder Kinder sein?
Ja, ein Ausschnitt aus der Traumdeutung von Freud. Die Uraufführung an der Burg hat unser Kritiker Martin Thomas Pesel gesehen. Hallo erstmal.
Begrüße Sie, Frau Schwarz.
Herr Pesel, dieses Theaterduo Dead Center hat sich ja einen Namen damit gemacht, große, anspruchsvolle Klassiker unterhaltsam auf die Bühne zu bringen. Ist das mit Freuds Traumdeutung heute Abend auch gelungen?
Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, wann ich mich je mit so gutem Gewissen gut unterhalten habe. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Neugier, welche Form dieser Abend denn annehmen wird, nie aufhört. Denn bei so einer Abhandlung von Sigmund Freud weiß man ja erstmal nicht, wie die 1:1 auf die Bühne zu bringen wäre. Man hat also an die Umsetzung einerseits keine Erwartung. Gleichzeitig ist Freud ja gerade in Wien ein Begriff, mit dem wir viel assoziieren. Sogar das Assoziieren assoziieren wir mit ihm. Und damit arbeiten die Regisseure Bush, Mukarzell und Ben Kidd, heißen sie, sehr geschickt. Also ja, der Abend hat mir durchaus einen Zugang zu Inhalt und Bedeutung dieses ersten großen Freud-Werks vermittelt.
Und ohne schlechtes Gewissen, haben Sie, glaube ich, eben gesagt. Ja, was machen denn die beiden Iren mit diesem Werk, das ja gar nicht mal unumstritten ist, so 120 Jahre nach Erscheinen?
Genau, Ende des 19. Jahrhunderts ist es rausgekommen. Es wird vorgelesen auf der Bühne, die Thesen werden behutsam erklärt, auch praktisch angewendet. Es kommt immer wieder ein bestimmter Traum vor, der gedeutet wird. Aber das Werk bekommt auch sein Fett ab. Freuds Kollegen und seine Frau werfen ihm vor, was daran problematisch ist, etwa, dass er seine Patientinnen bloßstellt. Und der pfiffige Clou dabei ist, Freud ist ja tot, kann sich nicht wirklich wehren und er wehrt sich hier auch nicht, denn er wird die meiste Zeit von einer Komparsin dargestellt, die also keinerlei schauspielerischen oder inhaltlichen Aktien in der Unternehmung hat, weil sie gar nicht weiß, wie ihr geschieht und von der Technik und von vier übrigens hervorragenden Burg-Ensemble-Mitgliedern durch den Abend getragen wird. Das ist eine Zuschauerin, die auf die Bühne geholt wird, um sich auf die Couch zu legen. Freud, es gibt natürlich eine Couch. Und sich von der Schauspielerin Alexandra Henkel, die Freud Bart und Brille aufgesetzt hat, einen Traum deuten zu lassen. Aber dann kommt Henkel zu dem Schluss, diese junge Frau, das war heute eine Andrea aus Kärnten, die könne sich eigentlich nur selbst analysieren. Und dann setzt sie ihr die Freud-Verkleidung auf. Der Raum verwandelt sich in Freuds Arbeitszimmer im 19. Jahrhundert. Und fortan spielt diese Zuschauerin die Hauptrolle in einem raffiniert gebauten Traum, der in verschiedenen Zeitebenen funktioniert und auch allerlei fantastische Welten aufmacht. Mit so einem Mix aus Live-Video und mit der Greenscreen-Technik. Das hat eine große Leichtigkeit, ist manchmal auch ein bisschen doof, wenn sie dann wie Hannibal auf Elefanten reiten. Aber es hört nie auf, sich für die Vorlage und für das Thema zu interessieren. Das natürlich zugegebenermaßen ein sehr dankbares Thema ist, nämlich das Thema Träume. Es wird angesprochen, aber eben immer auch praktisch angewendet.
Und das scheint ja auch, dass sozusagen diese Vermischung von Fiktion und Realität oder ich sag mal dieses Traumhafte sich dann auf der Bühne auch gut widerspiegelt.
Ja, es betrifft ja auch die Realität von uns Zuschauenden. Also ich war bis zum Schluss damit beschäftigt, darüber nachzudenken, wie viel diese Andrea vorher gewusst haben muss, damit der ganze Plan aufgeht. Also wie viel hat sie geprobt? Hat sie überhaupt geprobt? Was weiß sie? Welchen Text hat man ihr gegeben? Schon dieses Arbeiten mit kurzen Illusionen und kleinen Tricks, die dann auch teilweise offengelegt werden, teilweise nicht, das allein kratzt schon an dieser Trennwand, nicht nur zwischen Fiktion und Realität, sondern eigentlich auch zwischen Theater und Performance.
Und was haben Sie dann am Ende von diesem Abend mitgenommen, auch vielleicht aus Freuds Werk?
Ja, über Freud oder über Träume habe ich, glaube ich, gar nicht so viele Gedanken mitgenommen. Das mag als einziger Kritikpunkt durchgehen, dass das ein zeitloser Abend in politisch brisanten Zeiten ist, wo man ja auch eigentlich über andere Themen sprechen könnte. Sondern die Dinge, die ich mitgenommen habe, haben mit Theater zu tun, mit Theater als Form. Einerseits war ich erstaunt, wie sich doch immer wieder bestätigt, dass die Briten Meister darin sind, sobald sie mal dieses Motto Trust the Play, dieses biedere Kleben am Stücktext aufgegeben haben, kluges, genaues und originelles Theater zu machen, weil sie das Publikum immer mitdenken. Und zweitens habe ich mir gedacht, dass dieser Abend dem Burgtheater wirklich gut tun wird, dass sich ja in der bisherigen ersten Spielzeit unter Martin Kuhscheid durch so eine auffällige Häufung von besonders schweren, düsteren, finsteren, schwarzen und auch oft humorlosen Inszenierungen ausgezeichnet hat. Und da ist die Leichtigkeit dieses klugen Abends wirklich ein schöner Kontrapunkt.
Martin Thomas Pesel über die Uraufführung von Sigmund Freuds Traumdeutung am Burgtheater in Wien. Und die nächste der nächste Freud-Abend, der ist am kommenden Dienstag. Die Theatermacherin Lola Arias durchlebt momentan auch so etwas wie einen Albtraum, und zwar ganz real. Sie hat mitgespielt in dem preisgekrönten Film The Square. Wir erinnern uns, das war diese Satire über einen schwedischen Kurator für moderne Kunst. Und The Square, das ist eine Kunstinstallation in diesem Film, die für den Inbegriff eines aufgeblähten Kunstmarkts steht, dessen liederliche Werke mit zweifelhaften PR-Maßnahmen ans Publikum gebracht werden. Dummerweise wurde Lola Arias dieses Kunstwerk im Film zugesprochen, obwohl es gar nicht von ihr stammt. Sie hat deshalb die Produktionsfirma des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund in Berlin verklagt, wie sie Tobias Wenzel erzählt hat.
Lola Arias sitzt im Ratskeller. In der Kantine des Rathauses Schöneberg wurde für die Fernsehserie Babylon Berlin gedreht. Die argentinische Theatermacherin ist aber in Gedanken beim Kinofilm The Square und bei dessen Regisseur, dem Schweden Ruben Östlund.
Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Etwa, dass es mich freut, dass mein Name in seinem Film auftaucht.
Im kommenden Herbst präsentieren wir die argentinische Künstlerin und Soziologin Lola Arias und ihre Ausstellung The Square.
Die gewollt wirkende Arbeit in Form eines Quadrats, das für alle Menschen, die es betreten, zur Zufluchtsstätte werden soll, wird im Film mehrfach in Verbindung mit dem realen Namen der argentinischen Theatermacherin genannt. Ohne ihre Erlaubnis, behauptet Lola Arias. Sie sei für den Film als Schauspielerin engagiert worden, aber um die Rolle der fiktiven argentinischen Künstlerin Natalia zu übernehmen, nicht um sich selbst zu spielen. Tatsächlich kann Arias eine Fassung des Filmskripts vom Januar 2016 vorlegen, in der diese Künstlerin noch Natalia hieß. Die mit Arias per Videokonferenz gedrehte Szene wurde nicht verwendet. Als der Film dann veröffentlicht wurde, sei sie geschockt gewesen, weil die nicht sichtbare, aber sehr präsente fiktive Künstlerin plötzlich Lola Arias hieß.
Mir haben Kuratoren und andere Künstler geschrieben, wann hast du denn The Square gemacht? Viele haben mir auch gesagt, was für ein schlechtes Werk, warum hast du nur so etwas Banales gemacht? Ein Quadrat, in dem andere Regeln gelten als Zufluchtsort. Man hat mir also nicht nur ein Werk, das nicht meins ist, zugeschrieben, sondern auch noch ein schlechtes.
Auch in Filmkritiken und zeitweise auf der Wikipedia-Seite von Arias wurde ihr das Werk zugesprochen. Die Verwirrung und der Schaden seien groß, sagt Arias, gerade bei einem international so erfolgreichen Film. Ein Künstler werde ja durch seinen Namen und seine Arbeit definiert. Als sie den Regisseur per E-Mail zur Rede stellte, habe er sich nicht entschuldigt und auch nicht die Verwendung ihres Namens erläutert. Deshalb habe sie seine Produktionsfirma Plattform verklagt. Sie fordert eine öffentliche Klarstellung, außerdem, dass bei neuen Kopien des Films per Einblendung verdeutlicht wird, dass die reale Theatermacherin Lola Arias nichts mit der Lola Arias aus dem Film und dem dort gezeigten Kunstwerk zu tun hat. Auch geht es um Schadensersatz. Interviewanfragen für diesen Radiobeitrag ließen Ruben Östlund und sein Anwalt unbeantwortet. Vermutlich wird letztlich ein Richter entscheiden müssen, was in diesem Fall schwerer wiegt: die Kunstfreiheit, auf die sich Ruben Östlunds Anwalt beruft, oder das Persönlichkeitsrecht von Lola Arias. Jakob Breuer, Arias Anwalt, hat im Verfahren betont, es sei ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen der Produktionsfirma und Lola Arias dadurch entstanden, dass sie Arias als Darstellerin engagiert habe. Dieses Vertrauensverhältnis verbiete es, einen gravierenden Eingriff in das Persönlichkeitsrecht mit Verweis auf die Kunstfreiheit zu rechtfertigen. Lola Arias habe als Darstellerin handelndes Subjekt des Films werden sollen, sei aber durch die nicht genehmigte Verwendung ihres Namens im Film zu einem bloßen Objekt degradiert worden. Für zusätzliche Verwirrung sorgte ein Interview des Regisseurs mit der spanischen Zeitschrift Fotogramas. Östlund äußert sich darin zur Entstehung seines Films. Auslöser sei gewesen, dass er auf The Square, eine Installation von Lola Arias, gestoßen sei. Dabei ist Östlund selbst der wahre Urheber des Werks und hat es 2015 im schwedischen Värnamo als Studie für seinen Film installiert. Wurde Östlund also nur falsch zitiert? Oder hat er sich mit Arias einen Scherz erlaubt? So oder so wirkt die Verwendung ihres Namens im Film wie postmoderne Spielerei.
Solch ein Spiel hat mich nie interessiert. Das ist ein Spiel, das Ruben Östlund, warum auch immer, gespielt hat und in das ich nie einbezogen worden bin. Was mir passiert ist, empfinde ich deshalb als sehr übergriffig, sehr missbräuchlich, als so gar nicht harmlos.
Die Kantine im Rathaus Schöneberg leert sich, der Ort, an dem für Babylon Berlin gedreht wurde. Vielleicht sieht sich Lola Arias die Serie bald an. Alles, nur nicht noch einmal The Square, den Film, mit dem sie wider Willen über ihren Namen verbunden ist.
Lola Arias.
Können Sie den Nachnamen nochmal wiederholen?
Arias, A-R-I-A-S.
Tobias Wenzel über ein Kunstwerk und eine Künstlerin, die nicht zusammengehören. Und das ist The Big Moon aus Großbritannien. It's easy then.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Frederik Wirwig.
73 Nominierungen gehen in das Rennen um den Grimme Fernsehpreis. Vergeben werden bis zu 16 Preise in den Kategorien Information und Kultur, Fiktion, Unterhaltung sowie Kinder und Jugend. Daniel Chur.
Filme und Serien sind wieder stark im Fokus. So könnte dieses Jahr die WDR-Komödie Der König von Köln über Bestechung bei einem Großbauprojekt ausgezeichnet werden oder auch der ARD-Mehrteiler über den deutschen Schriftsteller Bertolt Brecht. Bei den Serien liegen die Streaming-Dienste wieder gut im Rennen. Netflix könnte einen Grimme-Preis bekommen für Wir sind die Welle. Darin geht es um einen Schüler, der eine fragwürdige Revolte gegen Nationalismus anzettelt. Sky ist nominiert mit Der Pass, eine Thriller-Serie, in der Schauspielerin Julia Jentsch einen Serienkiller jagt.
Auch die Themen des Jahres wie Klimaschutz, 30 Jahre Mauerfall und Seenotrettung spiegelten sich in den Einreichungen, sagte die Direktorin des Grimme-Instituts Frauke Gerlach. Die Preisträger werden im März in Marl ausgezeichnet. Der undotierte Preis gilt als wichtigster deutscher Fernsehpreis. Wegen der innen- und außenpolitischen Krise im Iran wird eine Ausstellung im Archäologischen Museum Frankfurt vorerst nicht stattfinden. Der Grund sei die Rücknahme der Verträge bzw. Angebote der Versicherungsunternehmen wegen der verschärften politischen Lage im Mittleren Osten, erklärte das Museum. Die Ausstellung Tod im Salz, eine archäologische Ermittlung in Persien, war 2 Jahre lang geplant worden und sollte in diesem Frühjahr eröffnet werden. Der Agent 007 Ihrer Majestät bleibt ein Mann. Das sagte die Produzentin der James-Bond-Filme Broccoli dem US-Branchendienst Variety. Der Nachfolger von Darsteller Daniel Craig könne jede Hautfarbe haben, aber sie habe kein Interesse, eine männliche Figur von einer Frau spielen zu lassen. Zustimmung erhielt sie im Deutschlandfunk Kultur von der Schriftstellerin Jagoda Marinic.
James Bond müsste ja quasi die weibliche Definition dessen sein, was James Bond schon immer war. Und irgendwie dachte ich, komm, lass James Bond den Männern und erfind doch einfach eine gute Frauenfigur, die uns mal was ganz anderes bringt. Also eine ganz andere Form von Action, eine ganz andere Form von Heldinnentum und eine andere Identifikationschance.
Die Schriftstellerin Jagoda Marinic. Cate Blanchett wird in diesem Jahr die Jury der Filmfestspiele von Venedig leiten. Die australische Oscar-Preisträgerin sei nicht nur eine Ikone des zeitgenössischen Kinos, sondern engagiere sich auch für Umweltschutz und die Position von Frauen in einer von männlichen Vorurteilen geprägten Branche, erläuterte Filmfestdirektor Alberto Barbera ihre Wahl. Blanchett spielte in Filmen wie Aviator oder Blue Jasmine. Das Festival von Venedig ist eines der wichtigsten der Welt und findet im September statt.
Es waren die Kulturnachrichten mit Frederik Wirwig. Und das hier... Das ist K-Pop aus Südkorea, ein Phänomen, das nun auch die großen Museen dieser Welt erobern könnte. Musik Musik von den Bangtan Boys aus Südkorea, der wohl beliebtesten Boyband der Welt momentan mit mehreren Dutzend Millionen Fans, die sich BTS Army nennen. Ja, was will man mehr als einen solchen Erfolg, könnte man fragen. Die Jungs aus Südkorea haben aber noch ein anderes Ziel. Sie wollen nämlich Förderer zeitgenössischer Kunst werden und unterstützen finanziell Projekte in Buenos Aires etwa, in Seoul oder in New York und auch in Berlin. Dort ist jetzt im Martin-Gropius-Bau die Reihe Rituals of Care zu sehen. Und was das mit dieser Boyband in Südkorea zu tun hat, kann uns jetzt die Direktorin Stefanie Rosenthal erklären. Hallo und guten Abend erstmal.
Guten Abend.
Frau Rosenthal, wie hat man sich das vorzustellen? Mischen die Bangtan Boys jetzt einfach als Mäzene in der Kunstwelt mit?
Ich glaube, leider muss man sich das viel bananer vorstellen. Es ist zustande gekommen, indem wir eine Performance-Reihe machen wollten, schon seitdem ich vor 2 Jahren anfangen wollte und wurden mitten letztes Jahr angesprochen, ob wir Teil eines Projekts sein wollen. Und wir haben dann dieses Rituals of Care vorgeschlagen und BTS hat gesagt, sie würden das gerne unterstützen.
Das heißt, für Sie ist das aus finanziellen Gründen interessant?
Für uns ist es aus 2 Gründen interessant. Zum einen ist es natürlich wunderbar, als öffentliche Institution die Möglichkeit zu haben, eine Performance-Reihe zu machen, die frei ist. Weil für Performances ist es doch immer schwierig, so die richtige Balance zu finden. Einerseits ist es teuer, es kostet Geld und man möchte dann nicht die Tickets für so viel Geld verkaufen. Und dann wird das immer so eine Frage von, wen erreichen wir eigentlich, wenn wir jetzt die Tickets für 100 Euro verkaufen müssen. Das ist das eine. Das andere ist es natürlich uns auch schön. Eines der Ziele ist ja immer ein anderes und neues Publikum auch zu erschließen. Und mit BTS erreichen wir wirklich ein Publikum, das sehr viel jünger ist und auch ein Publikum, das sich jetzt vielleicht nicht so zwingend für Kunst oder zeitgenössische Kunst und auch sehr kritische oder sagen wir mal experimentelle Kunst interessiert.
Und wenn ich es richtig verstehe, kommt diese Reihe von Performances eben nur deshalb überhaupt zustande, weil es da jemanden gibt, der sie finanziert, ja?
Also das ist eine Idee gewesen, die wir hatten, aber wir hätten die ohne die Finanzierung nicht realisieren können und auch nicht in sozusagen diesem internationalen Netzwerk. Dass wir jetzt mit London, Buenos Aires, Seoul, New York das sozusagen so zusammenschließen, ist was, was nur durch BTS ermöglicht wurde.
Da heißt es jetzt in der Ankündigung zu dieser Reihe unter anderem körperliche Techniken, queere Reinterpretationen und indigene Perspektiven. Das ist jetzt erstmal ein Ansatz, den Sie sich so konzeptionell überlegt haben und der aber mit BTS einfach gar nichts zu tun hat, ne?
Genau, das ist das Konzept für diese Performance-Reihe, dass wir das Interesse hatten, eben von unterschiedlichen Perspektiven zu lernen und auch natürlich immer wieder zu überlegen, was ist eigentlich der Gropiusbau für einen Ort, wie viel Geschichte ist hier, wie viel, wenn man so sagen will, Heilung ist auch notwendig und wie kann man mit Performance-Künstlern mit unterschiedlichen Hintergründen auch ja, diese Thematik angehen. Und das ist auch ein Thema, was uns über das ganze Jahr 2020 beschäftigen wird mit Lee Mingwei, der jetzt eröffnet, und dann Otto Bong Nkanga. Also das ist ein Thema, das viele Künstler im Moment auch beschäftigt. Ne? Die Frage nach Fürsorge und die Frage nach also Repair oder Reparaturen. Wie gehen wir mit unserer Welt um?
Hatten Sie denn einen Moment lang gezögert bei dieser Kooperation?
Also es ist ja eine ungewöhnliche Kooperation. Also das war auch für uns erstmal und es ist für uns auch ein spannendes Ausprobieren, was das jetzt eigentlich bedeutet, mit einer Band zusammenzuarbeiten, die so viele Fans hat. Aber wir sind ja wirklich und wollen auch ein sehr dynamisches Haus sein. Man muss einfach Dinge ausprobieren. Und klar, wir überlegen uns das immer, weil es auch immer eine Frage ist, ne, als öffentliche Institution, von wem bekommen wir Unterstützung? Und wir brauchen natürlich Unterstützung, ne, mehr und mehr. Also wir können es nicht alleine schaffen. Wir müssen Förderer haben, auch aus der Industrie und der privaten Wirtschaft und von daher ist das natürlich immer eine Frage. Aber es ist ein Geschenk, also für mich auch als Direktorin dieses Projekt machen zu dürfen, was jetzt uns ermöglicht, dass Besucher für die nächsten 3 Wochen frei Performances sehen können von Künstlerinnen, die meiner Meinung nach wirklich ja, bahnbrechend sind. So, ne? Und das hätten wir uns niemals leisten können, wenn wir nicht einfach jemanden gehabt hätten, der gesagt hätte, du, ihr, das ist das Geld, das er braucht und das machen wir gerne.
Wie viel Geld war es denn?
Das, ehrlich gesagt, da, genau, über Budgets dürfen wir so nicht sprechen.
Das sagt Stefanie Rosenthal, Direktorin des Berliner Gropiusbau, und gesehen hat die Eröffnung von Rituals of Care heute unsere Kritikerin Elke Buhr vom Monopol-Magazin.
Hallo.
Frau Buhr, A Invenção da Maldade heißt die Performance von Marcelo Evelin, also in etwa so Erfindung des Bösen im Lichtraum des Gropiusbau. Was haben Sie denn da heute Abend gesehen und erlebt, muss man ja vielleicht auch sagen?
Das war recht eindrucksvoll. Also da waren erstmal überall so kleine Haufen von Ästen, also so aufgeschichtet. Und Dann waren da 7 Akteure, 5 Männer und 2 Frauen. Die standen erst so ein bisschen in der Ecke und die waren zunächst mal alle nackt und haben eigentlich getanzt. Also erst sehr zurückhaltend und dann kamen sie irgendwann alle zusammen in die Mitte, haben sich versammelt um einen dieser Haufen, die man auch als Scheiterhaufen interpretieren könnte, und sind dann immer mehr in so eine Art Trance verfallen. Und irgendwann fing dann einer der Akteure auch an, sich Äste zu nehmen und dann selber zu trommeln. Und das steigerte sich dann immer mehr. Irgendwann wälzten sie sich auf dem Boden. Dann ging es irgendwie darum, auch sich gegenseitig anzufassen. Und irgendwann fingen sie dann auch an, durchs Publikum zu laufen, sodass man dann immer so ein bisschen vor ihnen weglaufen musste. Und dann stand man ganz unvermittelt neben sehr verschwitzten, nackten Menschen. Und das war eigentlich eine sehr interessante Erfahrung. Mhm.
Ja, und mit Blick auf die noch folgenden Performances im Rahmen dieser BTS-Kooperation Rituals of Care, erkennen Sie da so einen roten Faden?
Ja, es geht um Rituale der Heilung, sagt ja auch die Kuratorinnen. Und das ist ja sowieso eigentlich so ein Trend, den ich beobachte, gerade in der zeitgenössischen Kunst, dass ganz viel auf so schamanistische Rituale zurückgegriffen wird, dass auf so das Irrationale gegangen wird. Das heißt, dass so versucht wird, in so einer letztlich politisch vielleicht auch verzweifelten Situation auf so archaische Formen zurückzugreifen und zu gucken, okay, was sagt uns das eigentlich heute noch? Manchmal kommt man sich so ein bisschen vor wie so ein Wiedergänger von Hippie-Bewegung, aber das ist trotzdem nicht, riecht nicht muffig. Und ich glaube, dass da auf ganz unterschiedliche Weise halt versucht wird, letztlich auch sowas wie Gemeinschaft wieder herauszukitzeln. Und wie Stefanie Rosenthal auch sagte, es geht eigentlich darum, die Körper sprechen zu lassen. Also wenn wir festgestellt haben, wir können uns vielleicht mit den Worten gerade nicht besonders gut verständigen, dass man dann schaut, wie funktioniert das denn einfach über das Physische, über das Körperliche.
Was halten Sie denn von dieser Zusammenarbeit mit den koreanischen Popmusikern?
Ich finde das wahnsinnig interessant. Es ist aber auch ziemlich lustig, muss ich sagen. Also diese Jungs von BTS, die tauchen dann ja auch in so Videos auf. Also das ist ja ein großes Projekt. Es geht ja nicht nur um den Gropiusbau, sondern das ist ja auch in ganz vielen anderen Institutionen weltweit. Und das ist sehr sorgfältig kuratiert. Und zu jedem dieser Aktionen, dieser Ausstellung oder auch Performances, gibt es dann ein Video, wo die Boygroup mit jeweils dem Künstler, der Künstlerin oder der Kuratorin skypt. Und das ist wahnsinnig lustig, sich anzuschauen, weil die sitzen da, diese Jungs, also sehen auch wahnsinnig jung aus, wie so Schuljungs, und lassen sich dann halt über Skype erklären, worum es denn eigentlich geht in so kurzen Videos. Und man sieht einfach wieder so zwei Kulturen wirklich aufeinander krachen, dass es erstmal auch wirklich so eine totale Milieufremdheit gibt und dass es aber dann den Versuch gibt, da jetzt drüber wegzukommen und sich wirklich zu verständigen. Also es ist lustig, aber es ist auch rührend und ich finde es total interessant, warum die das machen.
Ja. Warum machen die das? Also, und ich schließe gleich die Frage an, warum ist es ihnen auch wichtig, dass man sie auf dem Video sieht?
Sie stehen ja mit ihrem Namen für dieses Projekt ein und sie wollen ja auch, dass ihre Fans, also diese sogenannte Army of Love, die es da gibt, diese weltweit vernetzte riesige Fanbase, die die haben, dass die sich dann für zeitgenössische Kunst interessieren. Also ihre Rhetorik ist ja immer, sie wollen connecten, also sie wollen verbinden und sie wollen Diversity, also sie wollen ganz unterschiedliche Bereiche und unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Milieus zusammenkommen lassen und sich verständigen lassen. Das ist jetzt zunächst mal sehr, sehr allgemein. Also es ist praktisch ja wirklich auf so einem Popsong-Niveau, so wir sollen uns alle lieb haben. Aber dass sie das jetzt wirklich mit zeitgenössischer Kunst probieren, zeigt halt auch so eine gewisse Ernsthaftigkeit darin. Ich habe keine Ahnung, ob es deren eigene Idee war oder ob da irgendjemand im Management gesagt hat, das ist jetzt super. Also ich habe auch mit dem koreanischen Kurator gesprochen, der das alles organisiert, also weltweit diese Performances, und der sagte, ja, das passt halt zur Philosophie der Band. Aber sowas sagt man halt. Natürlich sagt er das, was soll er sonst sagen? Also warum die das jetzt wirklich machen, weiß ich nicht, aber ich finde das total interessant, wie das funktioniert, weil man hat das heute auf Twitter gesehen. Der Gropiusbau hat diese Ankündigung gemacht und zack, haben 120.000 Leute das geteilt und das waren natürlich Fans und die fingen auch an, sich drüber zu unterhalten. So eine schrieb dann irgendwie, ja, jetzt aber nicht alle hinrennen, weil in Wirklichkeit sind die gar nicht da und benehmt euch Leute, das ist ein Museum. Mhm. Also das ist wirklich von beiden Seiten dann auch vielleicht so eine Annäherung und dann kann man halt gucken, ob jetzt wirklich da Fans kommen.
Gibt es im Kunstbereich etwas Vergleichbares? Also wir sehen ja schon länger, dass Musiker in die Museen streben, also Kraftwerk, Björk. Ich erinnere mich auch an das Video mit Beyoncé im Louvre, aber das ist ja was anderes.
Also so in dieser Form kenne ich das eigentlich nicht, vor allen Dingen, weil gerade diese K-Pop-Bands, die sind ja schon zumindest aus unserer Perspektive jetzt extrem warenförmig, was die machen. Das ist ja total glatt, super kontrolliert. Also normalerweise kooperieren die mit Coca-Cola. Also das ist eher so deren Liga. Und insofern finde ich es schon sehr ungewöhnlich. Also wenn jemand wie Solange zum Beispiel selber eine Performance macht, dann sagt man, okay, die ist halt auch schon eine reife Künstlerin, die möchte halt mal was anderes machen, aber hier ist es ja auch gar nicht so, dass die Akteure, also die Band selber jetzt plötzlich meint, sie müsste Kunst machen, sondern eigentlich bezahlen die das ja nur und es geht um so eine Art Image-Transfer und sich so kennenzulernen. Insofern finde ich das schon sehr ungewöhnlich.
Die Kunstkritikerin Elke Buhr über A Invenção da Maldade und die Performance-Reihe Rituals of Care im Berliner Gropiusbau. Danke.
Danke Ihnen.
Möbelmessen sind immer auch ein Barometer für die Stimmungen der Zeit oder wollen das zumindest sein. Momentan heißt das, es geht um Einsparung von Wohnraum, um Nachhaltigkeit, um das Wohlbefinden, auch mit digitalen Helferlein. Susanne Lurwig war für uns auf der ImCologne unterwegs und musste feststellen, ein Tisch bleibt zwar ein Tisch, aber kann inzwischen fast alles.
Küchentisch ist eigentlich nicht mehr ein Küchentisch heute, sondern es ist eigentlich ein Lebenstisch für alle Situationen. Wir arbeiten, wir machen Hausaufgaben da dran, wir loungen da dran mit Freunden, wir essen natürlich auch, aber machen eben alles Mögliche sonst auch da dran. Es sind unsichtbare Aufladegeräte da drin fürs Handy oder eben auch für Schreibutensilien oder fürs Tablet.
Multifunktionale Tische, Sofas und Sessel hat die Trendforscherin Katrin Delau ausgewählt, um deutsches Design in den Mittelpunkt zu rücken. Sie zeigt eine Best-of-Auswahl deutscher Produkte auf der Messe, die genau wie die internationalen Konkurrenten die Themen der Zeit im Blick haben. Platzmangel und Ressourcenknappheit.
Ist eine Küche noch eine Küche oder gliedert die sich so in den Wohnraum ein, wie wir es da dargestellt haben? Mit offenen Regalen, mit Hocker daneben, mit dekorativen Wandelementen, wo die Handtücher drüber gelegt werden, als Teil einer Gesamtlösung.
Die Küchenschränke der Zukunft sind in die Wand integriert, lassen sich per Knopfdruck in einen Kühlschrank verwandeln und der dazugehörige Tisch wird mit wenigen Handgriffen zum Regal. Während die Großküche verschwindet, erlebt das Schlafsofa eine Renaissance. Und die Möbel von heute haben keinen festen Ort mehr. Innen, außen, das sind überholte Kategorien, sagt der niederländische Designer und Kreativdirektor der Möbelmesse Dick Spierenburg.
Heute ist ganz gut sichtbar, dass wir das Innere und Äußere miteinander verbinden. Die Verschmelzung von Interior und Outdoor ist immer mehr im Weg. Wir wollen gerne außen sein und wir nehmen nicht Gartenmöbel, die nur für außen sind. Es gibt immer mehr Materialien, die für beide verwendet werden können, die man auch außen stehen lassen kann und auch gerne im Wohnbereich benutzt.
Drinnen oder draußen sitzen wir dann auf unseren nachhaltigen Stühlen, die auch 2020 verdächtig oft den eleganten, schmalbeinigen Klassikern von Ray und Charles Eames ähneln, aber zu fast 100% öko und haltbar bis 2117 sind. Bis dahin müssen wir unsere Wohnungen auch nur selten verlassen, denn sie werden immer mehr zu Rückzugsorten. Die Welt dreht sich beständig schneller, globale Krisenherde rücken näher, da wächst das Bedürfnis nach einem sicheren Zuhause. Und das gleicht häufig einer gemütlichen Höhle. Tapeten und Wandanstriche in dunklen Farben prägen das Bild auf der Messe. Aber damit die eigene Behausung nicht zu dunkel wird, gibt es Pflanzen, bunt gemusterte Teppiche als Farbtupfer sowie die passenden Leuchten. Ebenfalls aus Holz und garantiert nachhaltig mit einem Hanfseil als Halterung. Und genauso schnell mitzunehmen wie das Gürtelkissen.
Aber es ist nur ein Kissen, ein ziemlich rechteckiges Kissen, was man verbinden kann mit Gürtel. Und man kann das eine Kissen sowohl benutzen als Sitz, Rücklehne und Armlehne. Und daraus kann man, aus drei hat man schon einen Sessel, aus vier ein Sofa und diese Teile, die man mitnehmen kann, nicht zu groß, nicht so schwierig zu transportieren sind, die sind im Kommen.
Aber die Möbelwelt der Zukunft ist nicht nur praktisch und kuschelig, sondern auch smart.
Ein Smart-Spiegel ist ein interaktiver Spiegel. Interaktiv durch Touchscreen. Wie Sie sehen, man kann hier schön auf den Spiegel drücken und dann öffnet sich YouTube oder die Kamera oder der Kalender oder die Nachrichten. Ich kann aber auch den Spiegel über Sprachsteuerung bedienen. Also sprich, wenn ich jetzt nicht auf dem Spiegel rumtatschen möchte, kann ich mit ihm reden. Wir können dafür Google verwenden oder Alexa oder jegliches Android-Betriebssystem.
Erklärt Viktoria Thur, Geschäftsführerin eines Start-ups aus Hessen. Der Digital Native kann demnächst nicht nur beim Zähneputzen Nachrichten checken, sondern muss sich auch nicht länger um die Zustellung seiner Pakete sorgen. Das erledigt die nette Nachbarbox, erzählt Tobias Kasten.
Und der Paketzusteller geht hin, wählt die Familie aus, wählt die Fachgröße aus, legt das Paket rein. Dann bekomme ich als Familie eine E-Mail und SMS, wo ich sehe, es ist ein Paket eingeliefert worden, kann dann abends das Paket mit meinem Handy wieder rausnehmen.
Analoge Gemütlichkeit versus digitale Distanziertheit ist einer der Wohntrends 2020. Und klar, die SUVs unter den Sofas gibt es auch noch, die locker 50 Quadratmeter Räume bespielen können. Aber die Käufer von morgen interessieren sich vermutlich eher für den platzsparenden Tisch, der unter der Platte noch eine Hängematte für die Katze bietet.
Beobachtungen und Entdeckungen auf der Möbelmesse im Cologne von Susanne Lurwig.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
In der Süddeutschen fragt Johann Schlömann, warum Historiker die Geschichte von Christentum, Judentum und Islam neu erzählen wollen. Der Hass auf und zwischen Religionen war nie verschwunden, stellt er fest, aber zuletzt flammt er wieder stärker auf. Auch wo es friedlich zugeht, meint Schlömann, ist was los in der Religionsarena. Jürgen Habermas führt detailliert wie nie durch das historische Ineinander von christlicher Theologie und Aufklärung in Europa. Maria 2.0 protestiert gegen den Zölibat. Und der Schriftsteller und Staatsrechtler Bernhard Schlink fordert in der FAZ eine Beratungslösung beim Wunsch auf Kirchenaustritt. Wenn wir das, was um uns herum passiert, nicht mehr recht fassen können, ist das die Stunde der Geisteswissenschaften. Die sollen das dann sortieren. Und die, nun ja, die, so Johann Schlömann, reagieren auf die gegenwärtige Lage, wie auch sonst, mit historischer Differenzierung. Schlömann zitiert den Historiker David Nierenberg mit dem schönen Gedanken, im Geist von Walter Benjamin sollten die Geisteswissenschaften versuchen, im Archiv Möglichkeiten einer besseren Zukunft zu finden. Im Archiv Möglichkeiten einer besseren Zukunft finden, das ist doch mal ein Motto und zugleich eine Aufgabe für das neue Jahrzehnt. Das wird schon. In der Musik zum Beispiel. In der Taz wirft Steffen Greiner schon mal einen Blick ins kommende Popjahrzehnt und stellt fest, waren die Zehner eher geprägt von Vermischung und Auflösung, könnten die Zwanziger vielleicht zum Jahrzehnt der Stimmenvielfalt werden. Wenn das nicht hoffnungsvoll klingt. Und es wird noch besser. Beim Neujahrsempfang für die im Élysée akkreditierten Journalisten, der, so die FAZ, zu den Ritualen der monarchistischen Republik gehört, gab sich Präsident Macron, laut Jürg Altweg, kämpferisch und zwar für, man mag es kaum glauben, die Meinungsfreiheit. Altweg zitiert die jährliche Bestandsaufnahme der katholischen Zeitung La Croix. Warum überlässt man in Frankreich eigentlich Erhebungen über die Meinungsfreiheit ausgerechnet einem Organ der katholischen Kirche? Es geht um die Vertrauensquote, auch etwas, mit dem die katholische Kirche gerade eher hadert, sonst bräuchte sie keine Beratungslösung für Kirchenaustritte. Aber egal. Beim Fernsehen, meldet Lacroix, wie bei den Zeitungen, ist die Vertrauensquote um 2% gestiegen. Am höchsten bleibt sie beim Radio. Dem gesprochenen Wort ohne Bilder vertrauen die Bürger am meisten. Na also. Allerdings schüttet Altweg gleich Wasser in den Wein. Das Verhalten der Franzosen, meint er, ist schnellen Veränderungen unterworfen und widersprüchlich. Sein Beispiel: am meisten misstrauen sie dem Internet, das sie dennoch als häufigste Nachrichtenquelle benutzen. Immerhin sind sie sich bewusst geworden, regelmäßig mit Fake News, Zitat, mindestens einmal pro Woche konfrontiert zu werden. Das könnte noch mehr werden, zumal die Postkarte als potenzieller Fake hinzukommt, wie Bernd Noack in der NZZ berichtet. Stichwort Fake-Urlaub. Eine Firma, die sich Alibi-Urlaub nennt, bietet als Service an, daheimgeschriebene Postkarten in einem beliebigen Land, Zitat, von Ägypten bis Vietnam, abstempeln und abschicken zu lassen. Das ist immerhin weitgehend klimaneutral. Und, so Noack, das Gefühl, irgendwo gewesen zu sein, wird durch den fingierten Beweis ersetzt und mit Poststempel beglaubigt. Im schönsten Fall schickt man sich selber so eine Ansichtskarte und registriert erstaunt, wo man überall hinkommt. Überhaupt scheint die Unübersichtlichkeit der Gegenwart dem Archiv der Möglichkeiten vor allem Varianten der Rückbesinnung auf sich selbst hinzuzufügen. Der eine schreibt sich eine Postkarte und glaubt den selbst fake, weil er gestempelt ist. Eine andere, in diesem Fall die Sängerin OK Kaya, lässt sich in der Taz mit dem Satz zitieren: wenn man mich fragt, was die Zukunft bereithält, dann sage ich, dass das Einzige ist, was ich hoffe, dass die Zukunft mir weiterhin Glück bringt. Und alle sind überrascht über meinen Optimismus, aber ich hebe mir den Nihilismus einfach für besondere Momente auf. Durchaus eine bedenkenswerte Variante aus dem Archiv der Möglichkeiten für das neue Jahrzehnt.